Sie piepen, klingeln oder laufen heiß. Und dann? Erst sind es Pager, dann Walkie-Talkies. Im Libanon sind hunderte Funkgeräte explodiert und dabei wurden viele Menschen verletzt, einige getötet. Es sollte ein Angriff auf die Hisbollah-Miliz sein und passt damit zur Handschrift des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, auch wenn Israel das offiziell nicht bestätigt. Das sagt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Das wurde über Monate, möglicherweise Jahre vorbereitet. Also das traut man nur einem professionellen und großen Geheimdienst zu. Und der Mossad ist einer der besten Geheimdienste der Welt. Und die scheuen eben auch vor solchen harten Aktionen nicht zurück und auch vor gezielten Tötungen.
Wir blicken hier heute genauer in den Libanon. Denn wenn plötzlich überall Explosionen stattfinden, dann trifft das eben das ganze Land. Und wir fragen uns, steckt der Mossad hinter dem Angriff?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne? Das fragen wir uns hier bei Unboxing News. Wir nehmen uns eine Nachricht genau vor, hören die Perspektiven von Menschen, die sie betrifft, und ordnen das Ganze ein. Und heute geht es dafür in den Libanon und auch nach Israel. Es ist Donnerstag, der 19. September, und wir produzieren unsere Folge um 16 Uhr. Stand jetzt meldet der Libanon über 3000 Verletzte und 37 Tote.
Ich hörte einen Tak, Tak, Tak. Am Anfang dachte ich, es sind Schüsse. Dann sah ich die Explosionen und die Verletzungen. So was Schlimmes habe ich selbst im Krieg noch nicht gesehen.
Das sagt ein Hisbollah-Kämpfer über die Explosionen. Unsere Korrespondentin hat mit ihm gesprochen. Und dieses Geräusch, das kam wohl aus den Pagern. Die kleinen Geräte, die funktionieren wie sehr alte Handys, die nur Textnachrichten empfangen können. Auf den Videos, die gerade überall auftauchen, explodieren die Pager in den Händen oder in den Hosentaschen von Leuten, die im Supermarkt an der Kasse stehen oder am Gemüseregal. Man sieht einen verbrannten Motorroller oder wie hektisch Leute auf Tragen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am nächsten Tag sind es dann hunderte Walkie-Talkies, die alle plötzlich gleichzeitig explodieren. Sie sollen vor allem der Hisbollah gehört haben. Israels Auslandsgeheimdienst soll sie abgefangen und den Sprengstoff eingesetzt haben. Aber was wissen wir da sicher? Darüber habe ich mit Jan gesprochen.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv und zuständig für Israel und die palästinensischen Gebiete.
Die New York Times, die hat gestern schon mit Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, Israel stecke hinter den Explosionen. Israel hat sich bis jetzt aber noch nicht dazu geäußert. Ich wollte von Jan wissen, für wie sicher hältst du das denn, dass Israel es war?
Also es gibt jetzt keine Smoking Gun und keiner hat gesagt, ja, wir waren es. Aber auffällig war, als gestern Yoav Gallant, das ist hier der Verteidigungsminister, eine wichtige Figur natürlich gerade, den Mossad, den israelischen Auslandsgeheimdienst, nochmal besonders gelobt hat. Mhm. Das war jetzt kein Schuldeingeständnis, aber er hat das gesagt, hat ihn besonders erwähnt. Und dann gibt's natürlich auch hier viele Leute, die eins und eins zusammenzählen, die sagen, das ist so eine komplizierte Sache gewesen. Das wurde über Monate, möglicherweise Jahre vorbereitet. Diese Geräte mussten alle manipuliert werden, die mussten da reingebracht werden. Da wurden jetzt Lieferketten verfolgt, wo die überhaupt herkamen und wann es da die Möglichkeit gab, die überhaupt zu Bomben zu machen, so kann man es ja wohl sagen. Also das traut man nur einem wirklich sehr professionellen und ja, großen Geheimdienst zu. Und der Mossad, das ist bekannt, ist einer der besten Geheimdienste der Welt. Und die scheuen eben auch vor solchen harten Aktionen nicht zurück und auch vor gezielten Tötungen scheuen die nicht zurück.
Das heißt, das ist auch so ein bisschen Ausschlussverfahren, ja? Also man muss dafür so gut organisiert sein, dass es im Prinzip nur der Mossad gewesen sein kann.
Ja, und dann ist auch die Frage natürlich, wem nützt das? Warum passiert das gerade jetzt? Da gibt es ja auch eine Theorie, das finde ich ganz interessant, die da besagt, also möglicherweise war diese Operation geplant als der Auftakt von einem großen Schlag, den man gegen die Hisbollah durchführen wollte. Mhm. Und dann offenbar bestand in den letzten Tagen die Gefahr, dass das aufgedeckt wird und dass das dann sozusagen nicht mehr möglich ist, das zu machen. Und demnach, da gibt es diesen Satz, use it or lose it, also musste sich Israel offenbar entscheiden, sollen wir das jetzt einsetzen, obwohl der Zeitpunkt vielleicht nicht ganz der ist, den wir uns gewünscht haben, oder riskieren wir diese Möglichkeit, so viele Hisbollah-Leute auf einmal zu treffen und dann auch außer Gefecht zu setzen? Und dafür hat man sich dann am Ende wohl entschieden. So sieht's aus und so finde ich das irgendwie plausibel. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine weitere und zwar wahnsinnige weitere Eskalationsstufe. Mhm. Wir wissen gar nicht, was jetzt danach folgt.
Dann lass uns mal genauer auf den Mossad gucken, auf den israelischen Auslandsgeheimdienst. Was müssen wir über den wissen? Also ist das ganz generell so ein Vorgehen, was man von dem vielleicht kennt? Ich meine, so eine Art von Angriff, davon haben wir in letzter Zeit ja wirklich überhaupt nichts gehört, ne?
Also der Mossad, der hat eine lange Geschichte. Der ist bewundert und gefürchtet gleichzeitig. Der ist schon gleich am Anfang der Staatsgründung Israels, also 1949, gegründet worden. Der hat ein paar spektakuläre Aktionen gemacht. Zum Beispiel hat er Adolf Eichmann, also den SS-Mann, der mitverantwortlich war für die Organisation des Holocaust, aus Argentinien entführt. Und dem wurde dann in Jerusalem der Prozess gemacht. Das war ein großer, ja, will man sagen, PR-Coup des Mossad. Also das ist eine ziemlich widersprüchliche Organisation, die greift zum Mittel gezielter Tötungen, auch Sabotage, zum Beispiel gegen das iranische Atomprogramm. Und die sind da sehr kreativ und sehr, sehr effizient.
Mhm. Das heißt, du würdest sagen, das ist jetzt auch die Handschrift vom Mossad?
Also das sagen zumindest viele. Die sagen, das ist dieser Organisation zuzutrauen. Und eigentlich hat vor allem Israel ein Interesse, sowas durchzuführen. Insofern läuft alles auf den Mossad hinaus. Ja.
Was wissen wir denn jetzt genauer darüber, wie der Sprengstoff in die Geräte gekommen ist?
Also fangen wir mal bei den Pagern an. Das sind Geräte, die wurden in Taiwan, also von einer Firma in Taiwan, geliefert. Offenbar wurden sie aber woanders produziert. Es gibt eine Firma in Ungarn, die da ein bisschen ins Visier geraten ist. Jetzt gibt es aus Ungarn das Dementi. Die wurden da nicht produziert. Die waren nur so eine Art Zwischenhändler. Mhm. Also das ist noch eine Frage, die offen ist. Wann ist dieses Sprengmaterial da reingekommen? Es ist eine ganz kleine Menge, 3 Gramm hochexplosiver Sprengstoff, der dann offenbar dazu ausreicht, dass ja tatsächlich viele Notoperationen stattfinden mussten. Also Extremitäten oder auch Augen wurden dabei zerstört. Also das ist eine wirklich auch tödliche Waffe gewesen, die da eingesetzt wurde. Und irgendwo auf dieser Lieferkette bis in den Libanon hinein wurde das manipuliert. Und zwar im großen Stil. Tausende Geräte, die wurden offenbar auch erst gerade neu angeschafft vor wenigen Monaten. Denn der Chef der Hezbollah, Hassan Nasrallah, das ist der Generalsekretär, der hatte angeordnet, bitte benutzt ab jetzt diese Geräte, weil Handys nicht sicher genug sind.
Ja, und der Sprengstoff soll beim Akku gewesen sein oder so, ne? Und dann durch eine Nachricht ausgelöst worden.
Genau, das ist das, was man vermutet. Bei den Funkgeräten war es möglicherweise ein bisschen anders. Die sind gestern ja explodiert. Ja. Da sagt der japanische Hersteller, die haben wir schon seit 10 Jahren nicht mehr in der Produktion. Die wurden auch jetzt offenbar vor nicht allzu langer Zeit geliefert, aber sind offenbar ältere Geräte. Da ist es so, dass die Explosionen größer waren, weil offenbar in diese Geräte, weil sie größer sind, auch mehr Sprengstoff eingebracht werden konnte. Und die wurden dann auch über ein Signal offenbar gezündet. Also das ist eine ziemlich perfide Sache. Man kann sogar davon ausgehen, dass es vielleicht dem Mossad sogar gelungen ist, ganz gezielt einzelne Geräte zu zünden und andere nicht. Das ist eben die große Gefahr. Müssen wir heute mit weiteren Explosionen rechnen oder morgen sind noch mehr dieser Geräte im Umlauf? Das alles ist zurzeit noch unklar.
Wie wird denn jetzt in Israel über diesen Angriff diskutiert? Weil wir hören ja auch, dass Zivilistinnen und Zivilisten, Kinder getroffen worden sein sollen. Was denken die Menschen darüber?
Also viele sehen hier die Hezbollah als den großen Feind Israels. Das ist eine Organisation, die will Israel vernichten. Die sorgt dafür, dass das Leben im Norden Israels gerade alles andere als sicher sind. Seit Kriegsbeginn, das sagt Israel, sind von der Hezbollah rund 8000 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert worden. Also das ist für die Menschen, die da im Norden leben, wirklich die Hölle. Zehntausende leben auch nicht in ihren Häusern, weil es da zu gefährlich ist. Insofern hat man da kein besonderes Mitleid mit der Hezbollah und dieser Organisation. Auf der anderen Seite wird hier jetzt natürlich darüber diskutiert, wie geht das weiter und was folgt jetzt daraus? Gibt es einen Gegenschlag? Also zum Beispiel wird jetzt Hassan Nasrallah eine Rede halten, in der er wahrscheinlich Vergeltung schwören wird. Dann ist aber die Frage, was folgt daraus? Gibt es dann sofort einen großen Angriff, was man manchmal befürchtet? Dann sagen aber andere wiederum auch, naja, die Hezbollah ist schon auch ein rationaler Player. Die lassen Israel auch kochen. Die setzen auch auf Zermürbungskrieg da oben im Norden, den es ja gibt. Und gleichzeitig gibt es eben die Meldung hier von der israelischen Regierung, die sagen, wir müssen da jetzt im Norden rein. Der Fokus dieses Krieges liegt jetzt nicht mehr in Gaza, sondern im Norden. Da werden richtig große Truppenkontingente hinverlegt und alle fürchten eigentlich einen sehr großen Krieg. Denn das ist auch allen klar, wenn es einen Krieg gibt mit der Hezbollah im Libanon, dann wird das nochmal deutlich größer als das, was wir in Gaza jetzt sehen, weil die ein deutlich stärkerer Gegner ist.
Eine neue Phase des Krieges, so hat das Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant formuliert. Ich warne alle Seiten vor weiterer Eskalation, das sagt Außenministerin Annalena Baerbock bei X. Und das Auswärtige Amt hat auch noch mal gewarnt, dass der Libanon kein sicheres Reiseland ist. Deutsche Staatsbürger sollen ihn verlassen. Aber wie ist das mit den Menschen im Libanon, den ZivilistInnen? Wie geht's denen nach den Explosionen? Julia weiß es.
Ja, mein Name ist Julia Neumann. Ich lebe seit jetzt 6 Jahren im Libanon, in der Hauptstadt in Beirut. Ich arbeite als freie Journalistin, Korrespondentin, unter anderem für die Taz, die Tageszeitung und andere größere deutsche Medien.
Julia hat ihre Wohnung in der Hauptstadt Beirut verlassen, weil es zu unsicher wurde, schon vor den Explosionen. Aber eigentlich will sie zurück, Der Libanon ist ihre zweite Heimat, sagt sie. Ich wollte von ihr wissen, wie geht es denn den Menschen jetzt? Wie groß ist die Verunsicherung?
Sehr groß. Also wir reden hier von einem richtigen Gefühlscocktail. Die Leute sind wirklich verängstigt, verunsichert. Sie trauern und sie leiden natürlich um die Toten, natürlich um das, was passiert ist, um den Schock. Und ja, sie sind auch wütend und sie sind frustriert. Also das hat eine richtig, richtig tiefe Wunde im kollektiven Gedächtnis hinterlassen. Viele haben auch das Gefühl, wir sind hier wirklich terrorisiert worden. Mhm. Man muss sich das vorstellen. Wir denken jetzt, man ist im Supermarkt auf der offenen Straße und wir haben jetzt das Wissen, dass zu jeder Zeit, an jedem Ort, egal wo wir sind, etwas neben uns im Libanon explodieren kann. Und vor allen Dingen auch die ganze Welt weiß jetzt, dass sowas möglich ist, technisch umsetzbar und realisierbar ist. Und das wird sicherlich auch ein Präzedenzfall sein für andere Kriege. Also es ist wirklich hier ein zutiefst zerrüttetes Sicherheitsempfinden. Dazu muss ich sagen, es hinterlässt nochmal erst recht einen bleibenden Eindruck, weil ja eh schon das Gefühl von Sicherheit und Normalität im Libanon total zerrüttet war. Mhm. Beispielsweise durch sogenannte Fake-Bombings, Sonic-Booms, also den Kampfjets, die Schallmauer durchbrechen, durch tägliche Gefechte an der Grenze mit Israel. Die Kämpfer der Hezbollah beschießen sich da mit dem israelischen Militär. Es gab auch viele Angriffe auf ZivilistInnen. Wir wissen nicht, wie weit sich der Krieg jetzt weiter ausweitet. Und wir wissen, dass es auf jeden Fall eine richtig große Eskalation von Seiten Israels war.
Lass uns noch kurz auf das Gesundheitssystem schauen. Das soll jetzt zusammengebrochen sein nach den ganzen Explosionen mit vielen Verletzten und Toten?
Ja, also es ist auf jeden Fall überlastet gewesen. Der Gesundheitsminister hat gesagt, alle Krankenhäuser im Libanon hätten Verletzte behandelt. Wir haben die Berichte von ÄrztInnen, die sich an die Explosion am 4. August 2020 erinnern. Damals sind ja tausende Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft gegangen, mhm, und haben die Stadt verwüstet und ein Chaos hinterlassen. Viele Menschen waren sehr stark verletzt. Und ÄrztInnen wurden aber auf den Ernstfall vorbereitet. Es war ja klar, dass der Krieg sich ausweiten könnte. Klar, darauf vorbereitet zu sein in Trainings und dann nochmal dieses Szenario zu durchleben, sind sicherlich zwei verschiedene Dinge. Aber das Gesundheitssystem war am Rande der Kapazitäten, eben weil innerhalb von einer halben Stunde knapp 3000 Menschen in die Krankenhäuser eingeliefert wurden. Und ja, auch mit sehr starken Verletzungen, also wirklich abgetrennte Finger, viele Augenverletzungen. ÄrztInnen haben berichtet, dass sie die Binden von den Augen abgemacht haben von den Verletzten und dann gesehen haben, dass diese keine Augäpfel mehr tragen. Also wirklich auch traumatisierend für das Personal.
Mhm. Von was gehst du denn jetzt aus, wenn du jetzt so auf die nächsten Tage, Wochen blickst?
Na, ich habe natürlich keine Glaskugel. Also erstmal, was im Libanon stark diskutiert wird, ist überhaupt das Narrativ, was im Westen herrscht. Mhm. Viele finden sich auch entmenschlicht durch die Debatte. Also die sagen, dass westliche JournalistInnen beispielsweise überhaupt nicht über die Opfer reden, sondern es wird dann hier immer nur gesagt, dass jetzt hier 3000 KämpferInnen oder Kämpfer der Hezbollah ausgeschaltet wurden und was das für ein Supercoup für Israel und israelischen Sicherheitsapparat darstellt. Aber die Menschen im Libanon, die sagen eben, hey, das hat uns alle getroffen, das hat uns alle bis ins Mark zerrüttet. Und unsere Opfer kommen in den Medien gar nicht vor, beziehungsweise werden hier alle als Terroristen abgestempelt. Wie die Hezbollah reagieren wird, wissen wir nicht. Es gibt verschiedene Szenarien. Natürlich ist es ein großer Schock. Es herrscht sicherlich Chaos in der Organisation. Und für heute Abend hat der Hezbollah-Chef Hassan Nasrallah eine Rede angekündigt. Und dann werden wir sehen, was er macht. Aber na klar, die Unsicherheit jetzt ist extrem hoch. Und wir wissen nicht, wie Hezbollah überhaupt in der Lage sein kann, jetzt auch sich zu wehren oder zurückzuschießen oder einen anderen Angriff zu starten. Wir wissen, dass die Hezbollah stark ist, wenn es um Raketen geht, wenn es um Schuss geht. Sie ist eben eine Miliz und in Miliztaktiken ausgebildet, aber sie ist einfach nicht so hochgerüstet wie Israel, technisch nicht so hochgerüstet.
Aber was heißt das jetzt? Eskaliert jetzt der Konflikt zwischen Israel und der Hezbollah weiter? Die Meldungen, die klingen auf jeden Fall so. Israel hat in der Nacht im Süden des Libanon Stellungen der Hezbollah angegriffen. Und es gibt auch wieder Berichte über Raketeneinschläge im Norden von Israel. Jan-Christoph Kitzler, mein Kollege in Tel Aviv, meint, das eskaliert.
Ja, das ist etwas, von dem ich inzwischen ausgehe. Ja, die Frage ist nur, wer anfängt am Ende. Ich glaube, beide Seiten versuchen gerade so ein bisschen, die andere Seite reinzulocken in diese Eskalation und den ersten Schlag auszuführen. Also die Hisbollah tut das mit dauerhaftem Raketenbeschuss, mit immer größeren Provokationen und mit auch Toten, die es auf israelischer Seite gegeben hat. Israel macht das mit Luftangriffen, die ja auch jeden Tag geflogen sind. Auch im Libanon sind ja Zehntausende evakuiert. Auch dort sind hunderte Menschen gestorben, jetzt schon seit dem 8. Oktober, seit Hisbollah angefangen hat, Israel zu beschießen. Naja, und dann ist halt die Frage, wer hat sozusagen die Eskalationshoheit? Wer setzt den Schlag, der den anderen dazu bringt, jetzt richtig zuzuschlagen? Ich glaube, nach allem, was ich sehe, ist man jetzt in Israel schon so weit, dass man sagt, wir sind darauf eingestellt, jetzt auch gegen die Hisbollah vorzugehen, auch mit Bodentruppen. Das zumindest wird vorbereitet. Aber es braucht dann eben nochmal einen guten Anlass von Seiten der Hisbollah wahrscheinlich.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Katja Vossenberg, Norman Wollmacher und ich, Ilka Knigge. Und wir hören uns morgen wieder.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.